Ich grüße auch jeden ganz herzlich. Wir haben ja mit einem Gebet begonnen diesen Abend. So wollen wir dem auch fortsetzen. Eine Bibelbetrachtung, eine Bibelstunde soll ja uns auch ermutigen, so es einzuüben, zu lernen, vor Gott zu leben. Und dazu will ich eine kleine Geschichte, eine kurze erzählen. Im Judentum ist das Schlachten von Tieren, das auch für den normalen Gebrauch, nicht nur für den Opferdienst, sondern auch vom normalen Gebrauch gedacht ist, eine besondere Handlung. Und das darf nicht jeder tun. Das dürfen nur dazu ausgebildete Menschen machen, damit das auch dem Gesetz entsprechend voll ausblutet. Und so hatte ein Wanderrabbi, der als Seelsorger und Lehrer unterwegs war, sich zur Angewohnheit gemacht, dass er auch immer beim Schlachter vorbeiging. Man nennt das bei den Schächter. Und die Messer prüfte, ob die auch scharf genug sind, weil man musste das immer mit einem Schnitt machen. Da wurde nicht noch einmal dran gegangen. Und das Blut musste gesammelt werden. Das war alles sehr man nannte das auch eine geistliche Arbeit, so sahen sie das. Und er kommt auch einmal zu einem so einem Mann, kündigt sich an und sagt, er wollte bitte seine Messer prüfen. Und der geht dann in seine Kammer, um die zu holen. Und in dieser Zeit versinkt der Rabbi im Gebet. Und als der Mann zurückkommt und sieht, dass der Rabbi noch betet, dann denkt er bei sich so, vielleicht soll ich doch noch einmal die Schärfe überprüfen und vielleicht auch noch nachschleifen, wenn da doch irgendwo noch im Beten ein bisschen ein Haken ist. Und als er so überlegte, dann kommt ihr doch der Gedanke und er sagt sich, und wenn jetzt ein Mensch gekommen wäre und ich für ihn schlachten müsste, ich meinte doch, das Messer war gut genug, da hätte ich es nicht überprüft. Also, wenn das für den allmächtigen Gott, für den ich das vorher geschärft habe, gut genug ist, dann muss es auch für diese Menschen gut genug sein. Und er schärft nicht nach. Und als er dann den abgewartet hatte, bis er bis Ende gebetet hat, dann will er ihm das Messer reichen, dann sagt der Rabbi, weißt du, ich werde mir nicht anmaßen, das, was für Gott gut genug ist, noch zu überprüfen. Und er hat es nicht überprüft. Zwei Menschen begegnen sich hier, die es dabei sind zu lernen, damit zu rechnen, dass sie vor Gott leben. Und das wollen wir auch immer wieder mit unserem Glauben, dass wir das so übertragen in unser Alltagsleben. Wir leben vor Gott. Wir werden fortsetzen in dem Bibeltext und da haben wir bestimmt auch etwas uns auch zu Hause bestimmt beschäftigt damit und nachgedacht über die letzte Bibelstunde. Und wir werden da fortsetzen, wir bleiben in dem Gebet. Das war ja Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Und wir haben ja die Fürbitte von Apostel Paulus auch im Überblick angeschaut, alle Texte zusammen, aber doch auch einzeln. Und somit waren so das die Themen, die wir da angesprochen hatten. Die Umstände des Gebets, die Tatsache des Gebets, der Inhalt des Gebets. Und zu dem ersten Anliegen, da habe ich eine Frage. Was war das erste Anliegen in diesem Gebet? das Paulus hier erwähnt, als er für die Epheser das Gebet verfasst oder schreibt, wie er für sie betet. Was war das erste Anliegen? Einfach nachschauen, wo es. Ja, Maria, hast du was? Ja. Erleuchtete Augen und Weisheit in der Erkenntnis. Und in Vers 15, wir sollten ihn erkennen, Jesus erkennen, ist das ganz Größte, das erste Anliegen. Und da haben wir uns auch bei aufgehalten. Und wir werden jetzt in Vers 18 und 23 nochmal uns zusammen lesen. Und dann auch darüber gemeinsam den Austausch haben. Für alle, die jetzt in ihrer Bibel nachlesen, das ist die Schlachterübersetzung, in der ich jetzt lese und der Text hier auch ist. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat uns alle, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dieser Ruf, um erleuchtete Augen zu haben, er geht hier nicht nur an ein paar Leute, die sich mehr mit der Bibel befassen, sondern das ist das Vorrecht und der Ruf an jedem gläubigen Menschen. Und das ist auch unser Gebet, dass wir immer wieder auch nicht vergessen wollen, dass Gott uns das schenkt, dass wir in unserem Glaubensleben diese erleuchteten Augen haben. Und hier haben wir eine gemeinsame Frage, die wir beantworten wollen. Warum verwendet Apostel Paulus diesen Ausdruck, Augen des Herzens? Und was meint er damit? Was meint er mit Augen des Herzens und warum verwendet Paulus hier diesen Ausdruck? Ja, Peter. Peter, wende dich wahrscheinlich mit dem Gesicht der Gemeinde zu, dann verstehen sie sich besser. Wir haben hier keine Verstärkung. Ja, wir kennen das, denke ich, aus der Bibel allgemein, dass Bilder gebraucht werden. Und es kann sein, dass wenn wir mit Menschen sprechen, die die Bibel nicht lesen oder wenig lesen und das im Alltag nicht so häufig ist in unserer Kultur, dass man das auch vielleicht mal erklären muss, so wie Peter das jetzt tat, dass diese Ausdrücke Bilder sind, die sich übrigens in der Heiligen Schrift sehr oft wiederholen oder sie sind da oft zu finden, gerade was dem inwendigen Menschen betrifft, das Licht, das uns gegeben wird. Und so wird immer wieder über Erleuchtung gesprochen. Die Bibel gebraucht ja auch dieses Bild von dem Sehen und Blindsein. Hier auch so die Augen des Herzens, um zu sehen. Wenn jemand Gott nicht wahrnimmt, dann sagt sie, dass der Mensch blind ist. Johannes 3, 19. Obwohl er in seinem Alltagsleben vielleicht auch so seine volle Schärfe hat in der Sehkraft, dann ist das doch im biblischen Sprachgebrauch Blindheit, wenn wir das nicht sehen. Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke sind böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. In den vielen Stellen des Neuen Testaments wird das so auch verwendet als ein Zeichen, als ein Bild von der Wahrnehmung, von der Erkenntnis Gottes, als Licht und Auge. Diese Erleuchtung geschieht ja einmal nach den Worten der Heiligen Schrift als Vorbereitung des Menschen zur Bekehrung. Sie geschieht bei der Umkehr des Menschen, bei seiner Bekehrung, aber sie ist auch immer wieder fortlaufend wichtig, dass sie geschieht, diese Erleuchtung. Und deswegen sind ja wir hier auch in diesem Gebet, wo das noch einmal betont wird, wo das auch für gläubige Menschen gilt. Er, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, möge uns geben, diese Erleuchtung. Auch vorne, weiterhin wird das immer wieder nötig sein, dass wir das hier nicht abschließen und sagen, ich weiß alles, ich habe alles erkannt, ich habe alles verstanden. Wir sehen, dass dieses Gebet fortlaufend echt bleibt, nötig bleibt, wichtig bleibt. Und hier haben wir diese Erleuchtung für ein dreifaches Wissen. Und wenn wir jetzt noch einmal zum Text zurückkommen und uns mal dann zusammentragen wollen, was ist dieses dreifache Wissen? Um was bittet er hier? Was ist das, was er sagt? Drei Wissen soll ein Christ haben. Daran soll er besondere Erleuchtung bekommen und einen klaren Blick dafür bekommen. Was ist das? Wenn wir das hier in den Versen 18 bis 23 zusammentragen, wir können uns jetzt den Bibeltext in unserer Bibel nachlesen und dann mal diese Gedanken austauschen. Und somit will ich immer wieder ermutigen, nimmt die persönliche Bibel mit. Da hat man Dinge angestrichen, da kann man sich noch was notieren. Aber wir wollen jetzt mal das zusammentragen. Erleuchtung für ein dreifaches Wissen. Um welches Wissen geht es hier? Zu welcher Hoffnung wir berufen sind, das ist einmal, das sollen wir wissen, dann noch weiter. Wie reich das, die Herrlichkeit seines Erbes ist, ja. Und wie groß die Kraft ist, mit der der auferstandene Herr in seine Gemeinde, in uns, in seinen Kindern wirkt. Diese drei Bereiche, die Wirksamkeit der Berufung, also welche Hoffnung die er bringt, das Reichtum des Erbes und Gottes überragende Macht. Das sind die drei Bereiche, für die in diesem Gebet so inhaltlich zum Wesentlichen, zum Inhalt hat, wofür Paulus betet. Was wird das in unserem Leben bewirken? Liebe Geschwister, wenn wir um diese Dinge wissen. Und er betet ja um Erkenntnis, um eine tiefe Einsicht darin. Wir wollen das jetzt mal im Einzelnen betrachten. Wissen um die Hoffnung, welche in der Berufung gesichert ist. So habe ich das umschrieben. Diese Hoffnung, von der er hier spricht, die hat in dem, dass wir wissen, wer uns ruft, wer uns gerufen hat und wer der Rufende ist, hat sie ihre Festigkeit. In dem ist die Hoffnung überhaupt gegründet oder deswegen haben wir Hoffnung, weil der, der uns ruft. Wie haben wir das Sonntag noch in den Segensworten bei der Einsegnung, wahrscheinlich jetzt noch in den Ohren. Treu ist der, der euch ruft. Der wird es auch tun. Und so geht es hier um diesen Rufenden. Und deswegen ist das auch eine Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Eine Hoffnung, die bleibt, eine Hoffnung, die bis in die Ewigkeit reicht, weil der Rufende ist Gott selber. Wir haben ja diese vielen Beispiele auch wieder von dem rufenden Gott in den Worten der Heiligen Schrift verankert. Wir haben die Beispiele, denke ich, auch aus unserem persönlichen Leben. Und wenn wir da zurückschauen und uns dessen bewusst werden, dass uns ans Herz gebracht wird, weil das sollen wir wissen, welche Hoffnung liegt in dem, dass Gott uns berufen hat. Ich habe das hier für mich so formuliert, ein Text aus dem Römerbrief, Kapitel 11, Vers 29, wen Gott ruft, den bringt er auch zum Ziel. Denn in dem Rufen, und das ist hier jetzt das andere Rufen als das allgemeine Rufen, sondern der persönliche Ruf, und den haben wir in dem Bild des Anklopfenden an der Tür. Dann nennt der Timotheusbrief das ist der heilige Ruf, der an uns ergangen ist. Und ich denke, jeder Mensch, der sich noch an seine Bekehrung erinnern kann, der weiß auch von diesem rufenden Gott, von dem Anklopfen des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Und wir wissen darüber. Und das will die Schrift uns so nahelegen, dass der Rufende niemals sagt, ich habe dich wohl gerufen, aber jetzt habe ich mich an dir enttäuscht. Denn die Berufungen Gottes, die bereut er nicht. So steht es geschrieben. Und deswegen ist in diesem Ruf Gottes so eine große Hoffnung. Und das soll jedes Kind Gottes wissen. Und aus diesem Wissen die geistliche Segnungen ziehen. Ist vielleicht jemand mit einem Zeugnis noch jetzt in Erinnerung gerade, dass er so noch in seinem Herzen hat, dass Gott ihm dadurch Hoffnung gegeben hat, gestärkt hat im Leben, dass er sich gerade an den Ruf Gottes erinnert hat, dass er ein Gerufener ist. Wenn jemand ein kurzes Zeugnis hat dazu, dann lass uns das weitergeben, Geschwister, weil daran wollen wir uns gerade stärken im Worte Gottes, dass diese Dinge uns im Alltagsleben begleiten, unseren Glauben festigen, unseren Glauben auf Gott ausrichten. Wie wir gesungen haben in dieser stürmischen Welt, wir haben viel Widerwärtigkeiten, Widersacher gibt es viel im Leben, aber das sind die Worte, die uns stärken und Hoffnung geben. Also unterbricht mich einfach, wenn jemand ein Zeugnis hat, dass wir uns an dem Ruf Gottes an sich als eine Stärkung erinnern und wissen, wenn Gott jemandem ruft, den bringt er auch zum Ziel. Wir sollen um Gottes reiches Erbe wissen. Und hier haben wir jetzt sprachlich eine kleine Herausforderung. Wenn wir jetzt den Text mal aufmerksam lesen. Einige haben ja eine Luther-Übersetzung, vielleicht Elberfelder oder Schlachter. Wollen wir die Unterschiede mal zusammentragen, was in Vers 18 hier steht, in der zweiten Hälfte. Wir haben da die Hoffnung, seine Berufung, und dann weiter steht da, und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Einige Bibeln haben wahrscheinlich für die Heiligen. Ja. Für die Heiligen und in den Heiligen. So, jetzt haben wir zwei Lesensarten. Gibt es noch eine andere? Bei den Heiligen. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Zwischen. Ja. Bei seinen Heiligen. Ja, wenn wir dieses so wörtlich nehmen, Geschwister, dann ist ja hier, sind hier zwei Gedanken, die beide sich auch mit anderen Bibelstellen decken. Deswegen sind die beide richtig. Von der Übersetzung, ich kenne mich nicht in den Sprachen so viel aus, dass ich genau sagen kann, was hier gemeint ist. Aber wenn das eine ist, in den Heiligen oder für den Heiligen, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Und es gibt ein sehr gutes Bild aus dem Alten Testament, das diese beiden Gedanken zusammenfasst. Und das geht da um das Volk Israel. 5. Mose 32, Verse 8 und 9. Wollen wir uns die mal lesen? Und da erklärt sich das einfach an diesem Bild sehr gut. 32, Verse 8 und 9. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Und hier sind einfach zwei Gedanken ausgesprochen, dass Israel einmal auf dieser Welt ein Erbe bekommen hat, das Land Kanaan. Und der zweite Gedanke hier ist, dass Israel selber für Gott ein Erbe ist. Das Volk Israel ist sein Erbe. Das erbt Gott. Und so haben wir auch hier in diesem Text ungefähr die gleiche Lesemöglichkeit, dass einmal wir das verstehen können, dass, wie wir das in den Versen davor gelesen haben, dass es für die Kinder Gottes mit Jesus als seinem Miterben im Himmel ein großes Erbe gibt. Aber der zweite Gedanke ist genauso richtig, dass man verstehen kann, dass Gott in seiner Gemeinde, in jedem erlösten Menschen ein Erbstück hat, das ihm gehört, was wieder den Gedanken von dem Siegel bestätigt. Gott hat in dir ein Erbstück, das gehört ihm und das ist ihm wertvoll und das ist ihm wichtig. Diesen Gedanken kann man hier genauso lesen wie dem anderen, dass wir etwas bekommen im Himmel. Aber wir sind auch gleichzeitig ein Erbe. Somit ist das von der Übersetzung her nicht so ganz eindeutig, was hier gemeint ist, kann aber beides verstanden werden und wird auch beides von den Bibeltexten auf anderen Stellen unterstützt. Ich glaube, wenn das uns mal bewusst ist und wenn wir dann gerade so unseren Bruder und unsere Schwester anschauen und wissen, das ist ein Erbstück Gottes, wie viel weniger Zank, Streit, Verachtung und Verletzungen würde das geben. Das hat schon eine sehr praktische Auswirkung, Schwester, wenn wir unser Herz erleuchten lassen von dieser Liebe Gottes, von seiner Wirklichkeit, von den tiefen Vorgängen, die uns so im Alltagsleben nicht bewusst wären, hätten wir nicht die Offenbarung der Heiligen Schrift. Und das will er uns aber geben. Und das hat Auswirkungen für unser Leben. Ja, Geschwister, für Ergänzungen oder Zeugnis, Fragen soll immer genug Zeit sein. Das Dritte, was das Gebet enthält, ist ja die Bitte, dass die Glaubenden die Kraft Gottes, um die Kraft Gottes wissen, mit der er in uns wirkt. So steht es hier wörtlich. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung in uns. Und dann kommt der Vergleich. Wie groß ist diese Kraft Gottes? Und dann kommt der Vergleich. Das ist, ich glaube, wir haben es schon in den Bibelstunden hier erwähnt, dass die wenn es um die Kraft Gottes ging, dann erinnerte man sich immer wieder zurück an das, was in Ägypten geschehen war. Da hat Gott sich so mächtig gezeigt, dass er ein Meer teilen kann, dass er die Plagen rufen kann, aber auch wieder zurückrufen kann, dass er Dinge tun kann, wo die Zauberkraft der Menschen und der finsteren Mächte ein Ende hatte. Da wirkte Gott immer noch weiter. Und so wird immer, wenn über die Kraft Gottes gesprochen wird, im Alten Testament immer wieder darauf berufen, was Gott getan hat. Und in Jeremia wird das so zusammengefasst. Jeremia 32, wollen wir uns einen Abschnitt lesen. Da sind die Sachen so zusammengefasst, die Größe und die Kraft Gottes, an die man sich erinnern soll, wenn man an Gott denkt. Die Verse 17 und 22. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm, dir ist nichts unmöglich. So beginnt hier eine Anbetung, also die Schöpfung. Gott offenbart sich in der Schöpfung als ein Gott, der alles kann. Dann weiter. Du erweist Gnade vielen Tausenden und vergiltst die Missetat der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen. Du großer und starker Gott, dessen Name Herr der Herrscharen ist. Groß an Rat und mächtig an Tat, dessen Augen über alle Wegen der Menschenkinder offen stehen, um jedem Einzelnen zu geben gemäß seinen Wegen und gemäß der Frucht ihrer Taten. Hier haben wir ein alttestamentliches Beispiel von einem anderen Gebet, wo man sich an die großen Taten Gottes erinnert, wenn man zu ihm betet. In der Schöpfung, dann in den einzelnen Wegen der Menschenkinder, dass er das alles überwacht und im Einzelnen sieht. Und immer wieder wird im Alten Testament das in Ägypten erwähnt. Wenn Gottes Kraft erwähnt wird, dann das sind so die Zeichen dafür. Und hier haben wir seltsamerweise auf einmal in der Gemeinde des Neuen Testaments eine ganz andere Ausweisung von Gottes Kraft. Hier wird hingewiesen auf die Kraft, mit der er Christus aus den Toten auferweckt hat. Das ist die überschwängliche Kraft Gottes, an die wir uns erinnern. Und wir schauen jetzt nicht so weit zurück nach Ägypten, sondern wir schauen nach dem Auferstandenen Christus. Und in ihm, in dieser Auferstehung, offenbart sich die Kraft Gottes. Was finden wir in diesem Text noch an Auszeichnungen oder Ausweisungen von Gottes Kraft? Wir haben den Text jetzt bestimmt schon nachgelesen. Was ist dann noch außer der Auferstehung Christi? Ja, ist ganz praktisch, wenn man die Bibel jetzt mit hat. Wer würde das jetzt ergänzen? Worin offenbart sich die Kraft Gottes noch in diesem Text? In der Himmelfahrt. Dass Jesus erhoben ist zu der Rechten Gottes. Worin noch? Als Haupt der Gemeinde gesetzt. Können wir hier sagen, dass er ihm alles unter die Füße geworfen hat. dass ihm alles untertan ist. Und diesem Herrn hat er zum Haupt der Gemeinde gesetzt. Aber die Kraft erweist sich hier auch in dem, dass alles, alle Herrschaften, alle Throne, alle Fürstentümer, Mächten und Gewalten, die sind Jesus unterworfen. Daran erzeigt sich die Macht und die Kraft Gottes. Und das will er, dass wir als glaubende Menschen, wenn wir ja in unserem Alltagsleben stehen, das nicht vergessen, damit rechnen, uns daran erinnern und das wissen sollen, um diese Kraft Gottes, dass wir um diese Kraft Gottes, mit dieser Kraft Gottes rechnen sollen. Sicher ist das für uns dann so, das sind ja grenzenlose Kräfte. Wer hat die Kraft, Tote aufzuerwecken? Und wenn wir sagen, steht uns das jetzt heute zur Verfügung, können wir das? Dann würde ich nicht sagen, dass dieser Text das sagt. Der sagt nicht, dass uns das zur Verfügung steht, aber er vergleicht das und sagt, rechnet mit einem Gott, für den alles möglich ist. Dessen Kraft ist grenzenlos, der kann wirklich alles. Und wie oft sind wir als Menschen, die so schnell an unsere Grenzen kommen, ermutigt gewesen im Leben, gerade durch dieses Wissen, dass Gott alle Dinge vermag. Und immer wieder ruft die Bibel uns dazu, dass wir ja damit rechnen, dass wir uns daran erinnern, für Gott sind keine Dinge unmöglich. Für ihn sind alle Dinge möglich. Ich würde hier an ein Beispiel erinnern oder erstmal diese Frage stellen, was ist dem Glaubenden möglich? Und jetzt kommt eine Antwort, auch eine Frage. Einmal ist uns alles möglich und das andere Mal sagen wir doch, ist das wirklich so? Deswegen habe ich das hier so formuliert. Alles, was Gott will, nicht was wir bitten. Der Zusammenhang der Bibelworte, die auch über das Gebet sprechen, wo in den Worten mit großen Verheißungen im Johannesevangelium, Johannes 14, Johannes 15, ganz große Verheißungen. Alles, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen. Und deswegen, Geschwister, ist dieses alles in seinem Namen. Und wir bitten einem Vater im Himmel. Das ist schon eingegrenzt, dass es unter seinem Willen stehen muss. Ich führe es hier jetzt nur ganz kurz ein, weil dieses Bibelwort in fast allen Predigten oder auch Auslegungen vorkommt, wo behauptet wird, wenn wir genug Glauben hätten, könnten wir alles tun. Und ich will immer wieder für mich persönlich und das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir uns hier irren, dass dieses alles immer eingeschränkt ist unter dem Willen Gottes. Und so meint die Bibel das auch immer, wenn sie darüber spricht. Es ist eine Einschränkung unter dem Willen Gottes. Und so haben wir auch dieses Beispiel im 1. Korinther 15. Bei Gelegenheit, sonst kommen wir jetzt nicht durch, wenn ich damit mich noch jetzt befasse. Aber das ist eine gute Illustration, ein gutes Bild dafür, dass die Bibel selber dieses Wort gebraucht, alles, und dann dieses alles nochmal korrigiert und sagt, was damit gemeint ist. Da steht, dass Jesus alles unter die Füße geworfen ist. Und dann sagt Paulus, außer dem, der ihm alles unterworfen hat. Deswegen ist in dem Wort alles auch immer eine Eingrenzung ein, in diesem Fall der Wille Gottes. Und der Wille Gottes, Geschwister, ist gut. Das ist ein guter Wille. Da brauchen wir keine Angst haben, dass wir etwas zu wenig und nicht genug erleben oder bekommen werden. Und so will ich doch mal kurz von dieser Kraft auch noch was erwähnen. Sonst glaube ich, wir werden das zu schnell abhaken. Die Kraft Gottes, die in uns wirkt, Geschwister, ist wirklich sehr groß. Sie ist größer als die Sünde der Menschen. Und genau das, weil dieser Text hört ja nicht mal mit einem Komma auf, wenn unser Kapitel auch zu Ende ist, mit einem Punkt, sondern da geht ein Komma und Kapitel 2 geht einfach der Gedanke weiter. Und da werden wir das lesen, dass das, was wir sündige Menschen, die toten Menschen lebendig zu machen, bedarf genauso eine Kraft Gottes, wie den Christus aus den Toten herauszuholen. Genauso viel Kraft bedarf es, wenn ein sündiger Mensch gläubig werden soll. Und das ist hier die Kraft Gottes, die wirksam ist. Und deswegen brauchen wir uns gar nicht umschauen, immer wieder sagen, wo ist diese Kraft Gottes? Sondern sie ist in dir, dass du glaubst, dass du die Glauben und Jesus folgst und liebst, ist eine Kraft Gottes, die so groß ist, wie von einem Toten einen Lebendigen zu machen. Wie wollen wir dann sagen, Geschwister, dass man ohne Jesus gerettet werden kann? Das ist unmöglich. Denn dazu haben wir die Kraft nicht. Unsere Kraft endet immer mit dem Tod. Sie endet immer mit Sünde. Aber die Kraft Gottes ist größer. Die ist über das alles hinaus und deswegen ist sie auch so überschwänglich. Ich habe noch eine Frage an uns. Wenn wir das nicht wissen, dann bedeutet das auch, dass wir das nicht in Anspruch nehmen. Das ist der ganze Gedankengang von Paulus hier und warum er das auch bittet. Jetzt habe ich eine Frage, in welchem Grundsatz, in welcher Erklärung Jesus das mal selber erwähnt hat. Vielleicht hat jemand eine Erinnerung. Da hat Jesus genau das erwähnt, dass Nichtwissen bedeutet auch nicht gebrauchen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist eins von den Prinzipien. Ich hatte hier gedacht an dem zweiten Sohn aus dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Der kommt zu dem Vater und sagt, du hast mir nie was gegeben. Und er sagt, weißt du nicht, dass dir alles gehört? Wahrscheinlich nicht. Und wer es nicht weiß, der nutzt es nicht. Und deswegen ist das so wichtig, dass dieses Gebet auch unser Gebet wird, dass Gott uns hier daran erinnert und wir uns dieser Kraft Gottes auch erfreuen können, ihm danken können. Der Herr über die Kräfte der unsichtbaren Welt. Und das ist die weitere Größe Christi und die Größe Gottes wird hier uns vor Augen geführt, damit wir wissen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeder Name, der genannt wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ich habe immer den Eindruck, von dieser Welt weiß ich zu wenig, die kenne ich nicht. Diese Welt der Mächte, der Finsternis, in der unsichtbaren Welt. Ich kann nicht mal staunen darüber, weil ich die gar nicht kenne. Und die brauchen wir aber auch nicht kennenlernen. Das ist einfach genug für uns zu wissen, dass es keine Systeme gibt, auch für uns in der unsichtbaren Welt, keine Herrschaften, die nicht Christus unterworfen sind. Die sind ihm alle unterworfen. Er ist über alles gesetzt. Das reicht, wenn wir das wissen, auch wenn wir diese einzelnen Strukturen von diesen himmlischen Welten gar nicht kennen, weil wir sie ja auch nicht offenbart bekommen und weil wir auch nicht jetzt in der Pflicht stehen, sie kennenzulernen, sondern wir sollen einfach wissen, es gibt keine Macht, die Christus nicht unterworfen ist. Nur, ich glaube, in der dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, ist ja auch noch einmal ein atemberaubender Gedanke, der so groß ist, dass man sich das wirklich nicht ganz vorstellen kann. So geht es mir zumindest, weil Christus ist für uns doch etwas mehr als wir Menschen. Und uns kennen wir nur so, mit Fleisch und Blut, mit Schwachheit und Vergänglichkeit. Und wenn wir jetzt sein Leib sind und er das Haupt, dann bin ich ein bisschen verwirrt darüber. Und muss mich immer wieder sagen, das ist alles, es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit, die anders ist als das, was ich als Mensch erfassen kann, verstehen kann, begreifen kann. Aber er füllt alles. Und indem er alles füllt, sind wir mit inbegriffen. Wir mit ihm füllen alles. Wir sind die Fülle. Weil Christus erstmal die Gemeinde füllt. Er ist ihr Haupt. Hier haben wir natürlich, glaube ich, viele Gedanken dazu, die uns hier auch weiter in diesem Text noch einmal vor Augen geführt werden. Und deswegen werden wir uns hier jetzt nicht weiter aufhalten mit dem Gedanken, gerade so, wie die Funktion des Leibes ist. Ich will hier nur zum Schluss eine Geschichte erzählen. Weil dass wir Jesus seine Hände und Füße sind, das ist eine sehr große, nicht nur ein großes Vorrecht, sondern auch eine große Verantwortung. Und so hat jemand sich mal vorgestellt, wie ein Gespräch im Himmel ausgesehen haben konnte, dass als Jesus dann zurück in die himmlische Welt kommt. Und die Engel wissen ja, wir, die haben nicht den Einblick in diesen Heilsplan Gottes. Und so haben sie dann Jesus gefragt. Wie gesagt, das hat sich jemand nur gedacht. Sie haben Jesus gefragt, was ist denn weiter mit dem, was du getan hast, mit deinem Werk am Kreuz? Da sagt er, ich habe es 12 Männern beauftragt. Die werden davon erzählen. Und dann staunen die und sagen, 12 Männer, wie soll das geschehen? Ja, denen, die das erzählen, die werden das weitererzählen, hat Jesus gesagt. Ja, aber du kennst doch die Menschen. Und wenn die versagen und das nichts passiert, ja, weiter, was dann? Dann hat Jesus nur gesagt, ich vertraue denen.